Der Kanzler sagt ja, wir können das, wir schaffen das. Den Satz hat er ausgekramt, muss man sich geben. Vielleicht kann er ja gesund beten. Vielleicht ist er ja der große Heiler der Nation. Vielleicht haben wir ihn ja alle unterschätzt. Ja, vielleicht stimmt ja auch all das nicht, was wir da gerade da draußen beobachten, dass die Wirtschaft zusammenbricht und dass die Energiepreise ins Uferlose steigen und dass die Pleiten ins Uferlose steigen und dass das Einzige, was wächst hier, die Strafanzeigen des Kanzlers gegen unbotmäßige Bürger sind. Vielleicht stimmt es ja auch alles nicht. Vielleicht haben wir da irgendwie eine Fata Morgana für uns und vielleicht leben wir ja in einer Parallelrealität, aber die Bundesregierung und ihre Behörden, die haben es wahrscheinlich drauf, ne? Also die Lage im Moment ist natürlich stabil, weil wir noch Gas in den Speichern haben und weil im Sommer die Nachfrage niedrig ist. Ja, es ist noch was drin, es ist jetzt nicht ganz entleert, aber die Nachfrage ist niedrig und solange die Nachfrage niedrig ist, ist natürlich auch bei niedrigen Füllständen die Lage stabil. Insofern hat die Bundesnetzagentur nicht gelogen. Sie hat natürlich in die Irre geführt, indem sie so tut, als wäre das auf Dauer kein Problem, wo sie weiß, dass es zu einer Gasmangellage im Winter kommen wird, wenn das auch nur ein ganz normaler Winter wird. Da sitzen wieder mal im Bundeswirtschaftsministerium wahrscheinlich oder sonst wo oder im Kanzleramt sitzen sie wieder mal oder besser sie tanzen ihre indianischen Wettertänze da, ja, damit irgendwie das Wetter gut wird im Winter. Also Deutschland geht jetzt schon in den dritten oder vierten Winter, wo es drum beten muss, dass der Winter nicht so kalt und nicht so lange wird, damit die Füllstände der Gasspeicher bis zum Ende des Winters irgendwie durchtragen. Das ist das, was Deutschland wirklich macht. Also Deutschland hat sich nicht vom Klima abhängig gemacht, sondern tatsächlich vom Wetter abhängig gemacht. Das muss man sich mal geben. Ja. Und natürlich denken jetzt die, sie müssen nicht diese hohen Preise bezahlen, weil sie hoffen, dass bis zum Herbst irgendwie der Krieg vorbei ist und dass dann direkt die Lieferungen wieder anspringen. Aber das ist ein Irrtum. Darüber haben wir auch an dieser Stelle schon gesprochen. Wenn jetzt der Krieg in absehbarer Zeit zu Ende sein sollte, wofür im Moment noch nicht sehr viel spricht, Freunde. Ja, also im Moment ist das ein Auf, Zu, Auf, Zu, Auf, Zu. Dann heißt es, wir sind ganz nah am Deal, dann haben wir wieder keinen Deal, dann wieder nah am Deal, dann wieder kein Deal. Also das ist eine komplexe Gemengelage. Und selbst wenn der Krieg jetzt zu Ende sein sollte, wir haben jetzt Juni, dann dauert es 3 bis 6 Monate, bis der Fluss wieder voll in Gang kommt. 3 Monate, bis die da wieder reinfahren. Und dann nochmal ein paar Wochen, vielleicht auch Monate, bis der ganz normale Verkehr wieder sich so eingespielt hat, dass die Tanker immer alle da sind, wo sie sein sollten, um einen kontinuierlichen Zufluss von Energie an ihren Zielorten zu erreichen. Ja, das ist wie bei den Lieferketten, wenn ich sie einmal unterbreche. Und das berücksichtigt die Bundesnetzagentur nicht. Die hoffen, dass dann im Herbst der Kram billiger wird, weil dann Frieden ist und sie es dann billiger einkaufen können, um ihre Gasspeicher zu befüllen. Aber das mag wohl eine Fehlspekulation sein. Ja, wenn sich das als Fehlspekulation erweist, dann wird durch diese Politik Deutschland final industriell an die Wand gefahren, denn dann haben wir keine Preissteigerungsprobleme mehr in Deutschland, sondern dann haben wir Rationierung. Und Rationierung heißt, entweder wir fahren die Heizung runter in den Privathäusern, dann frieren die Leitungen ein und der Immobilienbestand geht kaputt im Lande. Das wird also eine Riesensanierungskiste werden. Die wir uns auch nicht mehr leisten können dann. Oder wir fahren die Industrie runter, dann bedeutet das, dass die Deindustrialisierung Deutschlands Fahrt aufnimmt und es kostet wahrscheinlich genauso viel Geld. Also damned if you do, damned if you don't. Und das, um einer Spekulation auf ein baldiges Kriegsende Genüge zu tun. Also Risikomanagement, Freunde, geht anders. Das hält nicht lange. Also wenn wir mit 20-30% Füllständen in den Winter reingehen, dann war's das. Also dann kann sich übrigens auch diese Bundesregierung grün anstreichen und dann die Hasen verfüttern. Das wird dann nichts mehr. Also das wird dann episch, wie es so schön heißt. Das ist vielleicht ja aber auch der Weckruf, den das Land braucht. Ich komme da seit längerem vor wie der Rufer in der Wüste. Ja, das ist jetzt schon die dritte Saison, wo auf die Risiken hingewiesen wird und die Risiken jedes Mal ist das Ding noch enger auf Kante genäht. Es kommt natürlich hinzu, dass wir uns dieses Gas auch gar nicht leisten können. Also wenn wir die hohen Preise bezahlen, die da jetzt gefordert werden, wenn wir die bezahlen würden, dann würden die Chinesen mehr bieten. So einfach ist das. Das heißt, die würden uns schlicht aus dem Markt preisen. Also selbst wenn die jetzt hergehen und sagen, okay, wir zahlen das, dann würde es im Auktionsverfahren wahrscheinlich relativ schnell passieren, dass die nächste Lieferung schon nicht mehr an uns geht, weil die Chinesen sagen, nur wir legen 10 drauf. Denn es gilt in einem Markt, wenn die Sache knapp wird, wer zahlt, schafft an. Und zahlen Und zahlen kann ich, wenn ich die Taschen voll habe. Wie der alte Flick schon sagte, mit vollen Hosen ist gut stinken. Ja, du brauchst die Kohle. Und Deutschland hat keine Kohle. China hat Kohle. Das ist der kleine Unterschied. Ja. Und da werden wir unterliegen in dem Bieterwettbewerb, egal wie wir uns da aufstellen. Und warum haben wir keine Kohle? Weil wir Deppen an der Spitze haben, die die Kohle mit vollen Händen raushauen und ausgeben. Ja, es wird ausgegeben für alles auf der Welt. Ich bin es leid, es aufzuzählen, aber es kommt da keine Reform zustande. Es kommt kein Bewusstsein dafür zustande, wie die Zahlen aussehen. Unser Finanzminister sagt von sich selbst, er müsse keine Zahlen, er muss nicht rechnen können. Hat er wirklich gesagt, er muss nicht rechnen können? Klammer auf, um zu wissen, dass die Energiewende wichtig und gut sei und bla bla bla. Ich sage aber, ein Finanzminister muss immer rechnen können. Das gilt auch für die Energiewende. Ja, Antifanti Larsi. Ja, kannst du sagen, was du willst. Und deswegen werden wir den Bieterwettbewerb verlieren. Also selbst wenn wir diesen Winter durch glückliche Umstände irgendwie nochmal durchlavieren, beim nächsten Mal erwischt es uns dann. Es ist jedes Mal noch knapper geworden, jedes Mal noch enger geworden. Und irgendwann mal werden wir feststellen, dass es einfach gar nicht mehr reicht. Was wir hier haben, ist im Grunde genommen der Ausdruck der Entkopplung von physischem und Papiermarkt. Es ist nämlich eine Sache, ein Future zu haben, also ein Future-Preis auf Gas im Winter, ja, der mag niedriger sein als der jetzige, das heißt eine inverse Struktur. Und es ist noch eine ganz andere Sache, physisches Gas im Winter zu haben. Das heißt also, wenn ich jetzt kaufe und dann die Grundlage meiner Kalkulation der Futures-Preis ist, dann habe ich eigentlich ein schlechtes Risikomanagement betrieben. Da bin ich nämlich hergegangen und habe gesagt, okay, ich kaufe jetzt, statt einzulagern, kaufe ich lieber ein Future für den Winter. Den muss mir dann irgendjemand verkaufen. Klar, den gibt es dann auch. Der sitzt vielleicht, keine Ahnung, in Amerika oder am Golf oder sonst wo. Und dann ist die Frage, liefert der auch? Also habe ich ein Erfüllungsrisiko? Eine spezielle Form des Kreditrisikos ist das. Habe ich ein Erfüllungsrisiko auf ein Futures Contract? Und da liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Ja, es mag ja sein, dass das billiger ist in der Zukunft. Das hat man schon öfters. Aber wenn die geopolitische Lage ist so, wie sie ist, dann bedeutet das nichts anderes, als dass dieser Preis nicht der gleiche ist, den man für physisches Gas, also nicht für den Papiervertrag, für physisches Gas im Winter bezahlen wird. Jetzt können natürlich die Händler hergehen und sagen, okay, jetzt habe ich alles verstanden, aber das Risiko kann ich nicht eingehen. Und zwar deswegen, weil wenn ich das jetzt einlagere und ich dann mit dem Papier Future rechnen muss in meiner Bilanz, dann wird im Prinzip sofort eine Abschreibung fällig. Ja, das heißt, das steh ich bilanziell nicht durch. Da müsste man drüber sprechen, was das im Einzelfall bedeutet. Aber letzten Endes ist das Ergebnis das gleiche. Ja. Wenn ich jetzt also Versorger wäre, dann würde ich mir schon überlegen, wo kommt es denn her im Winter? Und wenn dann alle anderen nichts Physisches einlagern und dann auch die Transportkapazitäten gar nicht ausreichen, wer denn, um das zu den Preisen zur Verfügung zu stellen, die im Moment der Futures-Markt anzeigt, ja, dann wird es nichts. Der Futures-Markt, der geht nämlich nicht davon aus, dass es zu einer Störung kommt oder dass es dann nicht geliefert werden kann durch den, der es versprochen hat. Das heißt also, im Grunde genommen brauche ich jetzt mit Blick auf den Winter Transport- und Lagerkapazitäten. Ja, und wenn ich sie nicht befülle, dann wird es halt knallen. Ne? Also aber im Moment ist es so, selbst wenn die jetzt das einkaufen, wie gesagt, die werden ausgebotet, die werden ausgepreist durchs Auktionsverfahren. Und umso mehr ich da jetzt physisch sofort jetzt einkaufe, in der Hoffnung, dass es in der Zukunft vielleicht besser wird, umso größer wird ja dieser negative Spread. Ja, das heißt also, wir werden hier vom Markt ausgepreist, aber es ist kein Marktversagen, sondern es ist nur so, dass uns das trifft. Global betrachtet ist es kein Marktversagen. Ob der Sommer jetzt trocken, heiß, feucht, kalt, keine Ahnung, was wird. Ich glaube, dazu hat der Markt gar keine so große Meinung. Das ist auch schwer einzupreisen, und zwar deswegen, weil Wettervorhersagen sind für eine Woche gut und dahinter kommt das weiße Rauschen. Das heißt also, die ganzen Klimamodelle, die funktionieren sowieso nicht, aber die Wettermodelle, die ja quasi die unmittelbaren Dinge in der Nähe abbilden sollen, die funktionieren auch nur auf bestimmte Zeithorizonte. Die sind zwar besser geworden in den letzten Jahrzehnten, auch durch die Rechenkapazität, das stimmt tatsächlich. Auf 3, 4, 5 Tage kann man schon halbwegs stabile Wetterprognosen abgeben. Aber auch nur halbwegs stabil. Und da bezweifle ich, dass der Markt eine Wetterlage, eine Großwetterlage sozusagen in Deutschland über 4, 6, 8 Wochen einpreist. Ich denke, da werden andere Mechanismen wirken. Da kommt die Versorgungslage, da kommt der Krieg, da kommt die Transportkapazität, da kommt die Lagerkapazität, da kommt die Dynamik der Futures-Märkte, die wir gerade diskutiert haben, nämlich, dass wir uns selbst ausmanövriert haben, ja, weil der Markt eben ein globaler Markt ist. Es ist eben kein lokaler Markt. Und im globalen Markt, wie gesagt, da gelten andere Regeln. Es gibt Marktmechanismen, die Knappheiten reflektieren können, klar. Aber auch der Markt hat nur eine gewisse Elastizität in der Versorgungslage. Das heißt also, es gibt Momente, da kann ich bieten, was ich will. Wenn eine Sache rationiert ist, dann wird dieses Mehrbieten nur den Preis hochtreiben, aber nicht mehr die Menge. Diese Marktsituationen gibt's. Und dass die Bundesnetzagentur die nicht antizipiert, ist eigentlich verwunderlich. Die sollte eigentlich professionell dafür aufgestellt sein, solche Marktlagen auch zu antizipieren. Im Übrigen ist es so, dass wenn wir mitten im Winter feststellen, dass nichts mehr da ist und dann sagen wir, okay, dann bieten wir eben jeden Preis. Erstens müssen wir die Kohle haben. Zweitens muss das dann auch antransportiert werden. Es muss umgeschlagen werden. Es gibt begrenzte Kapazitäten, was zum Beispiel LNG angeht, wie viel da innerhalb kürzester Zeit überhaupt aufgenommen werden kann. Ich kann da nicht beliebig viele Tanker an einem Tag entleeren. Dafür haben wir nicht die Kapazitäten. Das heißt, auch das erfordert Zeit. Und die Vorstellung, dass ich mich da einfach über die Physik hinwegsetzen kann, das kriegt auch nur eine Behörde hin. Also eigentlich kann ich dazu nur noch Ayn Rand zitieren, weil wenn ich ein Ziel habe, das ich erreichen will, dann muss ich irgendwas dafür tun. Irgendwas. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich das Ziel nicht erreichen. Ayn Rand hat mal gesagt, man kann blind jeden Weg hinabstolpern, den man möchte. Dazu ist man frei. Aber man ist nicht frei, den Abgrund zu vermeiden, den zu sehen, man sich weigert. Wenn ich da einfach irgendwelche wilden Prognosen abgebe, ich erinnere daran, dass es schon andere Behörden gab, die wilde Prognosen abgegeben haben. Beispielsweise die EZB zum Thema Inflation vor 4 Jahren. Da hieß es erst, wir kriegen keine Inflation. Dann hieß es, die wird nur ganz winzig. Dann hieß es, die wird relativ klein. Dann hieß es, die wird nur kurz andauern. Also all das, was man da gemacht hat, war falsche Prognosen. Jede Inflationsprojektion war falsch. Und ich denke mal, dass auch eine Bundesnetzagentur in ihrem Metier auch nicht schlauer ist als eine EZB in ihrem Metier. Also Gesundbeterei, ich würde mal sagen, ein gerüttelt Maß an Realitätsverweigerung.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de